und herzlich willkommen zur Folge 8 unseres BioPro-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit den Themen Vertical Farming und Phytopharmaka und hören mal rein, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Wir sprechen darüber mit Dr. Reinhard Bott von der Vertical Farm Tech GmbH. Dr. Bott ist zusätzlich auch in der Fachinitiative Phytopharmaka und dem Netzwerk Vertical Farming, welche von der BioPro begleitet werden, aktiv und damit der perfekte Kandidat, unsere Fragen zu beantworten. Zur Verstärkung hat er seinen Kollegen Daniel Trippe, Mitgründer der Vertical Farm Tech GmbH, dabei. Vertical Farming bezeichnet eine Technik, bei welcher Pflanzen auf mehreren Etagen und wenigen Quadratmetern angebaut werden. Vertical Farming gilt als echte Zukunftstechnologie. Das Netzwerk Vertical Farming hat es sich zur Aufgabe gemacht, wichtige Akteure aus Baden-Württemberg und darüber hinaus zusammenzubringen. Insbesondere für den Anbau von Heilpflanzen bietet Vertical Farming eine große Chance. Das hohe Maß an Kontrolle und die geringe benötigte Fläche bieten sich aufgrund der strengen qualitativen Auflagen und der Empfindlichkeit solcher Pflanzen besonders an. Die Heilpflanzen werden für Phytopharmazeutika und für die Gewinnung von wertgebenden Inhaltsstoffen für zum Beispiel Kosmetika, für Aromaessenzen oder für besondere Gewürze genutzt.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Thomas Meinert von der BioPro Baden-Württemberg und ich bin heute im Gespräch mit Dr. Reinhard Bott.
Hallo, einen schönen guten Tag in die Runde.
Und Herrn Daniel Trippe.
Hallo, guten Tag.
Wir haben ja oben schon in der Einleitung eine kurze Definition gehört, was Vertical Farming eigentlich ist. Allerdings ist es so, dass das Sparen von Quadratmetern und die Gewinnung von Ackerfläche in der Vertikalen nicht der einzige Vorteil dieser Zukunftstechnologie ist. Es wird natürlich Platz gespart, aber es gibt noch ganz viele andere Vorteile. Und darüber wollen wir im Folgenden mit den beiden Experten sprechen. Herr Bott, was macht Vertical Farming so attraktiv als Zukunftstechnologie?
Ja, Vertical Farming ist eine sehr neue Technologie in Deutschland, aber weltweit eigentlich schon sehr gut etabliert, speziell für Lebensmittelpflanzen, für einjährige oder schnell wachsende Salatpflanzen oder auch Blattgemüse. Aber es macht viele Vorteile, wenn wir das Vertical Farming näher betrachten, auch für uns hier in Europa. Denn wir werden beim Vertical Farming unabhängig werden von den Klimata, von den Klimazonen, von den Jahreszeiten, die wir bei uns hier kennen. Und damit auch sind wir gesichert gegenüber irgendwelchen Klimaveränderungen oder beziehungsweise Klimakatastrophen, denn die betreffen uns dann nicht mehr. Vertical Farming bietet die Chance, dass wir ganzjährig gesichert produzieren können, da wir unabhängig sind von den äußeren Umweltbedingungen. Und diese ganzjährige Produktion bedeutet natürlich dann auch einen vielfachen Ertrag, also vielfache Ernten, je nachdem, welche Pflanze das wir betrachten. Neben diesen produktionstechnischen Faktoren, vielfacher Ertrag und ganzjährige Produktion, spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle die Qualität. Vertical Farming findet unter komplett kontrollierten Bedingungen in geschlossenen Räumen statt. Und damit kann ich höchste Qualität an den Pflanzen oder den pflanzlichen Rohstoffen erzielen, die darin produziert werden. Wir produzieren in Vertical Farms absolut gesunde Pflanzen, da ohne Einsatz von Pestiziden oder anderen Pflanzenschutzmitteln gearbeitet wird. Das hat auch zur Konsequenz, dass der ganz gesamte Anbauprozess nachverfolgbar wird. Das heißt also, wir können im Prinzip jeden Produktionstag, jeden Produktionsschritt, jede Beleuchtungsphase, jede Nährstoffphase können wir im Nachhinein genau aufzeichnen oder auch sagen, wie das war zu dem und dem Zeitpunkt. Neben diesen Faktoren spielt noch eine Rolle, dass wir bei Vertical Farming ausgesprochen wassersparend arbeiten können. Das ist ja auch ein Thema, was nicht nur in Ländern, in denen es eben wie in Wüstenzonen heiß hergeht, sondern auch bei uns hier in Mitteleuropa wird der Wasserverbrauch und die Rationierung von Wasser in Zukunft eine Rolle spielen. Und bei Vertical Farming kommen wir eben mit einem Wasserverbrauch von nur 3 bis 5% aus im Vergleich zum Freilandanbau. So sind also da schon mal die wesentlichen Faktoren genannt, die Vertical Farm so attraktiv machen. Die klimatische Unabhängigkeit des Produktionsstandortes. Das heißt, wir können entweder in Vladivostok oder in Helsinki genauso anbauen wie in Dubai oder in Singapur. Das tut der Sache nichts schaden, sondern wir können ja das dann einstellen. Und somit hat Vertical Farming eben weltweit eine zukunftssichernde Funktion, vor allen Dingen, wenn es um nachwachsende Rohstoffe geht, für die Phytopharmazie oder auch für die kosmetische Industrie oder auch für die Aromen-Essenzen-Industrie. Dort werden solche Pflanzen benötigt und diese Pflanzen bieten eben einen ganz besonders hohen Wert pro Kilogramm Material im Vergleich zum Beispiel zu Salatpflanzen.
Das Spannende daran ist, dass wir das ja auch jetzt schon sehen. Ne? Also wir haben aktuell schon Agrarwissenschaftler, die den ausbleibenden Regen in den letzten Sommern für sehr problematisch halten. Und das zeigt für mich schon sehr extrem, dass sie an der Stelle eben auch für Deutschland relevant sind und eben nicht nur für Wüstenregionen oder klimatisch problematische Regionen. Ne? Also wir sind hier schon an einem Punkt, wo wir auch in Zentraleuropa darüber nachdenken müssen, Lösungen zu finden für Umweltkatastrophen und so weiter und so fort. Jetzt hört sich das alles sehr paradiesisch an. Ne? Sie haben es auch gesagt, kontrollierter Anbau, gesunde Pflanzen, keine Pestizide. Hat denn dieses Vertical Farming Konzept auch Hürden und Schwierigkeiten, wo Sie sagen, da muss noch nachgesteuert werden oder da stehen wir noch vor Herausforderungen?
Ja, klar doch. Wenn es das nicht wäre, dann gäbe es das bei uns schon lange. Wir hier beschäftigen uns schon jetzt seit 3-4 Jahren mit dem Vertical Farming, haben umfangreiche Marktrecherchen durchgeführt, aber auch Technologierecherchen, Patentrecherchen, um zu schauen, wo stehen wir denn hier in Mitteleuropa. Und es zeigt sich, dass Vertical Farming deswegen noch nicht so verbreitet ist oder bei uns Fuß gefasst hat, weil es eine stark interdisziplinäre Angelegenheit ist. Hier beim Vertical Farming müssen eben Engineering-Fächer, das heißt der Anlagenbau, das Handling von Prozessströmen, Luft, Wasser, Nährstoffe, das muss einmal entwickelt werden, sodass alles in einer kompakten Anlage problemfrei ablaufen kann und steuerbar ist und nachverfolgbar ist und aufzeichnbar ist. Und dann kommt die Botanik ins Spiel. Ja, das heißt, auf der einen Seite haben wir die Ingenieurfächer und auf der anderen Seite kommt die Botanik, die nicht so leicht vorhersagbare oder nicht so leicht manipulierbare Botanik der Pflanzen. Und das wiederum bedeutet, dass wir beides unter ein Dach bringen müssen. Die in Vertical Farm-Anlagen gibt es eben Parameter wie die Lufttemperatur, die Feuchte, vor allen Dingen aber auch das Licht, die Hygiene, der Stoff, der Pflanzentransport, die Belüftung der gesamten Anlage. Das sind alles Faktoren, die aus Ingenieursicht und auch aus botanischer Sicht unter einen Hut zu bringen sind. Es kommt hinzu, dass beim Vertical Farming, eben beim Indoor Farming, nur wenig Erfahrung aus dem Freilandanbau übertragen werden kann. Bisher hat noch niemand wirklich in Indoor Farmen Heilpflanzen oder ähnliches Material gezüchtet, sodass wir da ziemlich viel Neuland betreten werden. Ja, und deswegen sind auch umfangreiche Versuchsarbeiten notwendig.
Da reicht auch der Erfahrungsschatz aus botanischen Gärten und so weiter nicht mehr. Ne? Wenn ich an Gewächshäuser denke, das ist auch immer noch nicht indoor genug, nehme ich mal an.
Absolut richtig, ja.
Das ist schon mal eine gute Basis auf jeden Fall, mit der wir starten können. Aber letztlich muss ich ja wirklich ein komplettes Ökosystem technisch nachbilden. Wir arbeiten typischerweise ohne Erde, ohne Boden. Die Nährstoffe kommen nur aus der Nährlösung, aus dem Wasser, die ich den Pflanzen gebe. Und allein da schon die richtige Rezeptur zu finden, die der Pflanze gut tut, in der sie sich wohlfühlt. Also wir sprechen immer davon, wir bauen ein Wellness-Hotel für diese Pflanzen und da eben der Pflanze genauso einzurichten, dass sie für die aktuelle Lebensphase, für ihren Wachstumszyklus die richtigen Bedingungen bekommt. Das ist die hohe Kunst. Aber das ist auch das, was spannend ist.
Da muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz nachhaken, weil wir es in einer Vorbesprechung auch davon hatten. Ne? Sie sagen ein Wellness-Hotel für die Pflanze. Das bedeutet, die Umstände, unter denen die Pflanze wächst, werden optimiert, nicht die Pflanze selbst. Das heißt, wir sprechen hier nicht von genetisch veränderten Pflanzen oder robuster gemachten Pflanzen oder solchen Dingen.
Gottes Willen, nein, wir nehmen Pflanzen, wie sie eben aus der Natur oder aus dem derzeitigen Anbau im Freiland bekannt sind. Es ist auch so, dass wir zum Beispiel momentan davon ausgehen, dass wir bei unseren ersten Anlagen von Jungpflanzen ausgehen. Also nicht von irgendwelchen Samen, die speziell durch Genschere verändert worden sind, einsetzen, sondern wir finden Jungpflanzen, die wir von klassischen Gärtnereien von unseren Kunden geliefert bekommen. Ja, wir nehmen normale, natürliche Pflanzen, die natürlich jetzt dann vielleicht einen besonders hohen Ertrag bringen. Da gibt es ja verschiedene Spezies am Markt, eine Melisse oder eine Pfefferminze, da gibt es ganz unterschiedliche Spezies. Und man wird natürlich dann die Spezies nehmen, die im Indoor Farming weiter kultiviert werden soll, die einen besonders hohen Ertrag bringt.
Das bringt auch nochmal ganz neue Chancen mit sich, weil natürlich in der Botanik die Züchtung der letzten Jahrhunderte darauf ausgelegt war, diese Pflanzen für den Freilandanbau zu optimieren, dass die resilient sind gegen Pilzbefall, gegen Hitze, gegen Dürre. Und jetzt im Indoor-Farming haben wir alle diese Stressfaktoren gar nicht mehr. Hier sind jetzt wieder andere Anforderungen an die Pflanze gefordert. Das heißt, mittelfristig kann man hier auch mit Züchtung dann bestimmt ganz viel noch rausholen.
Aber Sie haben Ihre Frage eingeleitet mit den Hürden und Schwierigkeiten,
die es zu überwinden. Genau, da wollte ich nochmal zurückspannen, den Bogen. Ich glaube, da gibt es auch noch die eine oder andere Hürde, die Sie vielleicht noch offen haben, sozusagen. Wir hatten von der mechanischen oder von der Ingenieursebene gesprochen, wir hatten von der botanischen Ebene gesprochen. Was gibt es denn noch so für Probleme in dem Bereich?
Der Markt. Die Pflanzen, die dort produziert werden, müssen letztendlich vom Markt akzeptiert werden. Und das geht einmal darum, wenn es um Lebensmittel ginge, wir haben kein Bio-Siegel, das werden wir nie bekommen für dieses Indoor-Farming. Das heißt, wenn wir da ein Label brauchen, dann gilt es, dass ein neues Label definiert wird, was beyond diesem Bio-Siegel ist. Aber davon reden wir heute jetzt mal hier, wenn wir um Heilpflanzen reden, gar nicht in erster Linie, sondern die Pflanzen, die phytopharmazeutischen Rohstoffe, sind ja letztendlich Bestandteil eines Arzneimittels nachher. Und für dieses Arzneimittel gibt es ein ganz strikt vorgegebenes Arzneibuch, in dem genau geregelt ist, welche Pflanzen, welche Komponenten in einem solchen Pharmazeutikum verarbeitet werden dürfen, welche Spezies an Pflanzen das dabei in Frage kommen darf. Und das muss nun nachher auch akzeptiert werden, beziehungsweise die von uns so produzierten Heilpflanzen müssen diesem Arzneibuch entsprechen. Ansonsten werden wir da auf Granit beißen.
Ja? Man muss vielleicht noch hier herausstreichen, warum das kein Biosiegel bekommt. Nicht etwa, weil hier Chemie oder Pestizide im Einsatz wären. Im Gegenteil. In Indoor-Farming sind wir komplett pestizidfrei. Sauberere Pflanzen kann man gar nicht haben. Da ist wirklich nur drin eins zu eins, was ich der Pflanze in ihrer Nährlösung gegeben habe. Aber die Voraussetzung für ein Biosiegel ist, dass die Pflanze in Erdboden gewachsen ist. Und allein dadurch, dass wir das nicht haben, ist es kein Bio, aber die Qualität und die Sauberkeit ist um ein Vielfaches höher.
Das ist sehr interessant, weil ja das Biosiegel genau das sicherstellen soll, ne? Dass ich eine hohe Qualität habe, eine hohe Sauberkeit, keine künstlichen Pestizide. Witzig, dass sie in Anführungszeichen dann am fehlenden Erdboden scheitern sozusagen. Das ist sehr spannend, ja. Jetzt hatten wir noch nicht drüber gesprochen, aber das sagt auch die Recherche, wenn man über Vertical Farming im Allgemeinen ein bisschen liest, es ist doch ein recht energiehungriges System, ne? Gerade was den Strompreis angeht. Gibt es da Ihrer Erfahrung nach trotzdem gute Argumente dafür oder dagegen, Herr Trippel, zu sagen, ja, wir verbrauchen den Strom und das ist auch nicht wenig, aber das macht trotzdem Sinn?
Also genau wie Sie sagen, es ist leider nicht wenig, der Energieverbrauch ist der große Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ich muss eben Kunstlicht produzieren, weil ich mich indoor befinde. Und ich muss die Abwärme durch diese LED-Lampen muss ich wegklimatisieren. Ich muss die feuchte Transpiration der Pflanzen muss ich klimatisieren. Und das alles kostet mich viel Aufwand auf der Energieseite. Das heißt, einerseits ganz vorneweg, ich muss natürlich sehr genau abwägen, für welche Anwendungen das jetzt hier wirklich sinnvoll ist. Also es bringt nichts, einen Haufen Energie einzusetzen, um dann einen Feldsalat wachsen zu lassen, der vor der Haustür umsonst genauso gut wächst. Sondern ich muss also ganz klar sicherstellen, dass die Energie, die ich einsetze, auch sinnvoll verwertet wird. Sprich, dass ich die richtigen Pflanzen mit wirklichem Mehrwert damit anbaue. Und dann muss ich sicherstellen, dass die Energie, die ich einsetze, auch bestmöglichst genutzt wird. Und dann sind wir beim Stichwort Effizienz, Energieeffizienz. Da gibt es verschiedenste Ansätze, wie ich dann eben diese Abwärme dann durch Wärmerückgewinnungssysteme auch nutzen kann, wie ich Synergieeffekte in der weiteren Verarbeitung der Pflanzen, beispielsweise Trocknungsprozesse, verbinden kann. Und natürlich auch muss ich sicherstellen, dass die Energieversorgung selbst möglichst CO2-neutral abläuft. Also idealerweise habe ich den eigenen PV-Strom von meinem Dach, den ich einsetze, für meine Farmanlagen. Und da ist es vielleicht spannend, auch über die Nachhaltigkeit grundsätzlich zu reden, denn die Energie ist ein ganz großer Punkt, aber es geht auch weiter mit Betongold, Stichwort. Also kann ich in bestehende Gebäude diese Farmen reinbauen? Antwort ja, das ist sogar auch der explizite Wunsch. Also denken Sie an verlassene Industriegebiete, alte Flughangars, leerstehende Keller. Dadurch, dass ich eben nicht angewiesen bin auf Sonne und alles, kann ich wirklich das Ding überall reinbauen und muss nicht extra irgendwo auf der grünen Wiese jetzt wieder Fläche zubauen oder neue Gebäude in die Höhe bauen. Und ich habe ein Kreislaufsystem. Das heißt, ich habe keine Einträge von Düngemitteln oder Nitratbelastungen im Grundwasser, im Freien, keine Bodenbelastung. Die Biodiversität wird geschont dadurch, dass ich keine Monokulturen draußen im Feld anbaue, dass ich keine Wildsammlung mehr betreiben muss, sondern eben auch diese Pflanzen, die sonst hier gar nicht zu finden wären oder nur durch Wildsammlung gewonnen werden können, ganz gezielt produzieren kann. Und das eben auch regional, direkt beim Endverbraucher, ohne dass die Pflanzen aus China hier rüber geschifft werden müssen.
Also dann legen wir doch vielleicht noch mal ganz kurz den Finger drauf. Wir hatten ja schon mehrfach über Pflanzen für Phytopharmazeutika gesprochen. Die ersten drei Fragen drehten sich jetzt um das Vertical Farming im Allgemeinen. Aber der große Mehrwert, und das hatten Sie, Herr Bott, ja auch schon gesagt, den man mit dieser Technologie erzielt, ist eben Pflanzen zu züchten und anzubauen für Phytopharmazeutika, die sehr kontrolliert sein müssen. Für Ackersalat und Möhren mag das auch eine schöne Idee sein, aber da liegt nicht der Schwerpunkt und da sehen Sie den Schwerpunkt wahrscheinlich auch nicht.
Absolut richtig, ja. Ich will noch mal kurz auf das Argument der Anwendung in Bestandsgebäude eingehen, weil das für mich auch ein Faktor ist, der die Nachhaltigkeit betont.
Ja.
Dass eben jetzt nicht in jedem Fall neue Gebäude hinstellen muss, sondern wir haben momentan zwei ganz konkrete Anfragen, wo es nun darum geht, dass wir eine solche Anlage zum Beispiel in bestehenden Großstallungen, die aber heute leer stehen, die schon seit Jahren leer stehen, unterbringen oder eine andere Baustelle wäre in Brauereikellern. Ich bedauere zwar sehr, dass die Brauereikeller nicht mehr benutzt werden, aber die sind da, da sind große Räumlichkeiten da, die eben auch dafür ausgelegt worden sind, dass dort Lebensmittel hergestellt werden. Ne?
Ja.
Und solche Brauereikeller gibt es allein schon in Baden-Württemberg, leerstehende Brauereikeller genug. Und das ist auch für mich ein Nachhaltigkeitsargument, dass wir eben ein modulares System haben, was es uns erlaubt, dann dort individuell hineinzugehen und dann auch durch diese Module, die wir haben, durch unsere Pflanzenkammern, können wir auch eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen mit unterschiedlichen Wachstumsbedingungen, mit unterschiedlichen Temperaturen oder Klimata praktisch in einem großen Raum anbauen. Weil in jeder Wachstumskammer können wir die Klimazonen oder die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Ernährung individuell auf die Pflanze angepasst einstellen. Auch das ist, wie ich sagte, eine Frage, wie ich nachhaltig agieren kann.
Ja. Ja, und sie treten nach wie vor dann und weiterhin in keine Flächenkonkurrenz, ne? Auch nicht, wenn es irgendwie um Neubaugebiete, Wohnraum und so weiter geht. Sie nutzen, was schon da ist. Das ist definitiv ein guter Ansatz.
Ich möchte noch ein Argument aufgreifen wegen des Energieverbrauchs. Es ist uns vollkommen bewusst, dass die Energieeffizienz verbessert werden muss und verbessert werden kann. Da gibt es gute Ansätze. Daniel hat es gerade schon so ein bisschen aufleuchten lassen. Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo ich die Energiefrage einfach zurückstellen muss, wenn ich Gefahr laufe, dass ich ein Produkt, ein Phytopharmazeutikum vom Markt ganz wegnehmen muss, weil ich einen Rohstoff von zehnen nicht mehr habe. Ja? Und davon gibt es, wenn ich in eine Apotheke reingehe, gibt es verschiedene Erkältungsmittelchen oder Hautcremes, die auf verschiedenen Pflanzen aufbauen, auf den Wirkdrogen verschiedener Pflanzen. Und wenn eine davon fehlt, wenn eine einzige fehlt, muss ich das Produkt vom Markt nehmen. Ja. Und dann ist der Schaden nicht mehr auszudrücken in Energiekosten, sondern dann ist der betriebswirtschaftliche Schaden viel, viel größer.
Da kann man vielleicht noch eine Frage anschließen. Wie sehen denn Landwirte Vertical Farming? Wird das eher als Lösung gesehen, gerade auch für Lebensmittelsicherheit, für die Sicherung von Rohstoffströmen im Bereich Phytopharmazeutika? Oder gibt es da eher noch ein Konkurrenzdenken oder ein Konfliktdenken?
Tatsächlich sind wir am Anfang unserer Entwicklung immer mal wieder mit der Frage konfrontiert worden, ob die Landwirtschaft das als Wettbewerbsdruck oder als wettbewerbliche Anbauart betrachtet. Aber es ist das Gegenteil. Wir sind in intensiven Gesprächen mit landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, weil die Landwirte in Baden-Württemberg suchen nach alternativen Methoden, wie sie zukünftig ihre Flächen oder ihre Gebäude, ihre Einrichtungen nutzen können, um Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Denn heute geht es mit den klassischen Mitteln nicht mehr so einfach. Zumal wir auch dabei berücksichtigen müssen, dass die klassische Landwirtschaft lebt und stirbt mit Subventionen. Ja? Wenn die Subventionen wegfallen, dann wird eine betriebswirtschaftliche Vergleichsrechnung ganz, ganz schwierig. Ja? Aber die Landwirte, die landwirtschaftlichen Betriebe sehen das eher heute als Chance, speziell die Agrarbetriebe, die im Sonderkulturenanbau tätig sind. Das ganze Bärenobst oder Steinobst oder Spargel oder was auch immer, Rhabarber, was alles dazu gehört. Hier braucht es in Zukunft Alternativen und die Landwirte bringen eben die guten Marktkenntnisse mit, aber auch anbautechnologische Expertise, um dann solche Vertical Farmen zu betreiben zu können, bis hin zu einem sehr vorangeschrittenen technischen Verständnis, was ja nachher notwendig sein wird, um so eine automatisierte oder teilautomatisierte Anlage betreiben zu können. Also von daher zeigen uns die Gespräche mit den landwirtschaftlichen Genossenschaften oder mit einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben hier aus unserem Umfeld, dass eher ein großes Interesse da ist, sogar bis hin, dass sie sich andienen als Versuchsbetrieb für Demonstratoranlagen, für Pilotanlagen. Daran können wir erkennen, dass die Landwirtschaft das nicht als eine Bedrohung betrachtet, das Vertical Farming, sondern viel, viel eher als eine Chance.
Ja. Das ist dann kein Konkurrenzdenken, sondern ein Umdenken, könnte man fast schon sagen, oder? Dass man da, wie Sie gerade gesagt hat, eine Chance sieht, einfach zukunftsfähige Schritte zu gehen. Ja.
Es ist eine Ergänzung tatsächlich. Also es kann und es soll auch gar nicht so passieren, dass in 50 Jahren absolut jede Pflanze nur noch indoor wächst. Das ist gar nicht die Idee, aber es ist letztlich ein Instrument, das wir spielen können, um einfach unser Repertoire zu erweitern, dahingehend, wo eben die herkömmlichen Methoden im Freilandanbau nicht mehr weiterkommen.
Dann haben Sie mir die perfekte Überleitung geliefert. Herr Trippe, ich würde gern ganz kurz darüber sprechen, welche besonderen Anforderungen es bei Phytopharmaka gibt. Also Sie hatten es schon angeschnitten, aber dass wir das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Pflanzen für Phytopharmaka unterliegen besonderen Qualitätsansprüchen. Welche Anforderungen sind da zugrunde gelegt?
Genau, also anders als im Lebensmittelbereich, klar, da habe ich Biosiegel und da muss ich nachweisen, dass da keine bestimmten Pestizide, Düngemittel eingesetzt wurden. Im Phytopharmaka-Bereich ist die Pflanzenqualitätskontrolle noch um ein Vielfaches höher. Da habe ich ganz strenge gesetzliche Auflagen und auch die Arzneibücher, die schreiben sehr genau vor, wie eine Pflanze behandelt werden muss im Anbau, in der Ernte und in der Verarbeitung. Das sind die sogenannten GACP-GMP-Richtlinien, also Good Agricultural Manufacturing und Collecting Practices. Das geht bis hin dazu, dass vorgeschrieben ist, welche Plastikhandschuhe ich anziehen darf, wenn ich die Pflanze schnibbel, weil da ja möglicherweise Abrieb entstehen kann und dann habe ich nachher Mikroplastik im Medikament drin. Also die Anforderungen hier sind sehr hoch an die Qualität an die Kontaminationsfreiheit. Und das ist eben zum Beispiel ein großes Problem auch im Freilandanbau, wenn ein Bauer auf Feld A Heilpflanzen anbaut und der Bauer nebendran auf Feld B, der spritzt seine Pflanzen und der Wind weht, dann hat er die Pestizide auch auf seinem Feld. Und das ist alles nachher nachzuweisen und möglicherweise dann mit sehr aufwendigen Testungen dann sicherzustellen, dass die Qualität stimmt. Und da ist eben umgekehrt die Antwort im Indoor-Farming ganz klar, hier ist nichts drin, außer dem, was ich der Pflanze tatsächlich ganz bewusst zugeführt habe. Mhm. Und das macht auch die Nachverfolgbarkeit einfach um ein Vielfaches leichter. Wenn ein Pharmaproduzent eine Lieferung bekommt von Arnika-Blüten aus Bulgarien, dann muss er erstmal feststellen, ist das überhaupt Arnika oder hat er da noch Löwenzahn mit reingemischt, der Lieferant? Das alles fällt weg, wenn ich eben in meiner eigenen Farm vor der Haustür das Ganze ganz kontrolliert anbauen kann.
Man kann ja auch die heimische Fauna nicht komplett aus dieser Gleichung rauslassen auf einem Acker oder auf einem Feld. Ne? Also selbst wenn ich da irgendwo unterwegs bin, selbst wenn ich einen Zaun habe, dann gibt es immer noch Vögel, die da eventuell Flächen mit nutzen. Ja? Also das hört man auch beim Teeanbau immer wieder, dass das einfach nie hundertprozentig geht. Definitiv eine Lösung für ein Problem beziehungsweise eine Möglichkeit, Dinge auch einfacher zu machen. Richtig?
Ja, absolut, ja. Zu dem, was Daniel sagte, kommt eben auch noch dazu, dass dieses Indoor-Farming die gute Möglichkeit bietet, dass alles exakt aufgezeichnet werden kann. Und das ist eben gerade für die Pharmaindustrie von allerhöchster Bedeutung, die Rückverfolgbarkeit. Das Stichwort ist jetzt schon mehrfach gefallen, dass ich nachher im Nachhinein, wenn ich ein bestimmtes Produkt auf dem Tisch liegen habe, Rosenwurz oder Arnika, was immer mal wieder gern genannt wird, da möchte ich doch genau wissen, wie ist dieses Produkt entstanden, über welche Phasen, des Wachstumsphasen ist es gegangen und unter welchen Bedingungen ist es in unserem Wellnesshotel groß geworden. So, und das muss eben dann, das ist eben auch ein besonderer Vorteil, die jetzt dieses Indoor-Farming bietet.
Können Sie mir die Vorteile nochmal zusammenfassen oder unseren Zuhörern nochmal zusammenfassen? Das wäre super.
Also gerade im Bereich jetzt für die Pharmapflanzen steht ganz oben einfach der Punkt Qualität. Nirgendwo kann ich auf diese Art und Weise höchste Qualität und zwar über das ganze Jahr hinweg produzieren. Ja, das ist auch ein Novum. Man ist gewöhnt, dass einmal im Jahr eine Ernte eingefahren wird, vielleicht zweimal, wenn der Sommer gut ist. Und dann kommen auf einmal riesige Mengen an, die auf einen Schlag verarbeitet werden müssen. Ich kann jetzt hier im Indoor-Anbau ganz gezielt die Farm so steuern, dass sie jeden Monat einen kleinen Output bringt und dann eine kontinuierliche Produktion sicherstellen. Ich kann auch die Pflanzeninhaltsstoffe ganz bewusst optimieren. Also da gibt es strenge Vorgaben auch wieder, wie die Inhaltsstoffe zu sein haben bei diesen Pharmapflanzen. Bitte viel von dem und wenig von dem. Und wenn da eben im Freiland zu viel Regen war oder dieses und jenes nicht gestimmt hat, dann stimmt die Wirkstoffzusammensetzung der Pflanze nachher nicht. Und genau das kann ich eben hier wunderbar im Indoor-Farming regeln und optimieren und das meiste aus dieser Pflanze rausholen. Ich komme auch super beispielsweise an Wurzeln ran. Ganz viele Heilpflanzen haben in der Wurzel ihren wertvollen Inhaltsstoff drin. Das heißt, ich muss die Pflanze aufwendig ausbuddeln, muss sie dann abwaschen, muss diese Wurzeln trocknen. Versus im Indoor-Farming habe ich sie einfach sauber und frisch, muss sie nirgendwo rausholen, sondern schneide sie einfach ab und habe sofort das perfekte Produkt. Und ich habe auch Frischware, wenn ich das möchte. Nochmal im Vergleich zu den Pflanzen, die in China oder in den Karpaten oder sonst wo gesammelt und produziert werden. Die müssen zwangsweise getrocknet werden für den Transport. Und da geht auch viel Wirkstoff tatsächlich verloren, den ich anderweitig nutzen kann, wenn ich eben Frischware direkt vor Ort erzeuge.
Ich möchte noch ergänzen, dass eben sehr viele von diesen Heilpflanzen, von diesen wirkstoffenthaltenden Pflanzen, sind mehrjährige Pflanzen, die also jetzt nicht so wie ein Salat mal ganz schnell produziert werden können, sondern ich muss davon ausgehen, dass ich 2-3 Jahre die Pflanze in einer Wachstumsphase halten muss, bevor dass ich sie dann abernten kann oder partiell abernten kann. Also wir setzen bei unserem Konzept darauf, dass wir mehrjährige Heilpflanzen anbauen können, die auch eine bestimmte große Wurzel bilden dürfen. Auch das ist ein Novum, dass der Wurzelstock eben sich ausbreiten kann, dass der Wurzelstock sicher ernährt werden kann, dass der Spross, die Blätter, die Blüten sich entfalten können. Bis zu Höhen von 1 bis 1,50 Meter können dann solche Pflanzen gezüchtet werden. Kostet natürlich Platz, aber wenn es notwendig ist. Und die partielle Aberntung und die Mehrjährigkeit der Pflanze bedeutet auch, dass wir das Konzept verfolgen, dass die Pflanze dann nachher nicht komplett geerntet wird und damit die Pflanze nicht mehr existiert, sondern dass sie nur partiell abgeerntet wird und dann wieder aus ihrem Wurzelstock heraus weiterleben kann. Und dadurch gibt es einen beschleunigten Wachstumsprozess. Ich muss nicht wieder vom Samen, vom Keimling, von der Jungpflanze anfangen, sondern ich kann schon eine quasi ausgereifte Pflanze wieder zu neuem Leben erwecken.
Das sind definitiv Vorteile, die uns, glaube ich, auch in Zukunft begleiten werden, die auch in Zukunft immer interessanter werden. Ne? Gerade wenn Sie auch von Mehrjährigkeit gesprochen haben, da macht mir dann nicht im zweiten Jahr ein Hagelschlag einen Strich durch die Rechnung und meine Ernte ist hinüber. Das sind lauter so Dinge zusätzlich zur hohen Qualität und der Sauberkeit, die man da natürlich gewährleisten kann. Jetzt hatten wir auch schon ein bisschen über Infrastruktur gesprochen und über den Markt und die Wahrnehmung. Herr Bott und Herr Trippel, Sie sind beide Teilnehmer an einer Fachinitiative und an einer Netzwerkinitiative, die im Rahmen der Umsetzung der Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie Baden-Württemberg gefördert sind. Wie bewerten Sie denn diese Art von Initiativen, um die Sektoren Vertical Farming bzw. Phytopharmaka voranzutreiben?
Wir haben im letzten Jahr die Netzwerkinitiative Vertical Farming gestartet, zusammen mit der BioPro. Und es ist uns gelungen, innerhalb weniger Monate in Baden-Württemberg, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber mehr als 15 Marktspieler zu interessieren, die mitmachen und die sagen, Mensch, das ist doch mal eine sehr vernünftige Angelegenheit. Da geht es um Zukunftsgestaltung. Ich meine, es spielt dazu, dass in den Medien in den letzten Monaten das Thema Vertical Farming immer mal wieder an die Oberfläche gespült worden ist. Aber die Fachinitiativen, die Netzwerkinitiativen sind meiner Meinung nach absolut sinnvoll und sehr, sehr zielgerichtet. Sie dienen letztendlich der Etablierung der Bioökonomie bei uns im mittelständisch geprägten Markt in Baden-Württemberg, in dieser Phytopharmazie, sei es nun auf Agrarseite, sei es auf Verarbeitungsseite. Und diese verstärkte Etablierung der Bioökonomie in diesem Marktsegment, das ist eine Aufgabe, die der BioPro quasi auf den Leib geschneidert ist. Das Vermitteln zwischen verschiedenen Marktspielern, eine Führungsaufgabe übernehmen, auch eine Themensuche zu steuern, beziehungsweise die Profilierung dieser Themen dann vorzunehmen und die einzelnen Marktspieler zusammenzubringen. Es hat sich gezeigt in den letzten Monaten, dass da eben doch sehr viel Sinnhaftigkeit dahinter ist. Deswegen würde ich da unbedingt an dieser Sache festhalten wollen. Hierbei möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass es wichtig ist, dass diese Fachinitiativen und die Netzwerkinitiativen für die Industrie gedacht sind, für die Etablierung dieser neuen Marktsegmente in der Industrie und dass dann entsprechende Themen und Herausforderungen an die Akademie heranzutragen sind und nicht umgekehrt. Ja. Es geht nicht darum, dass diese Fach- und Netzwerkinitiativen dazu dienen, akademische Themen auszurollen und dort darüber zu diskutieren, sondern bestenfalls noch, wie können die dann umgesetzt werden in solchen Vertical Farming-Anlagen oder bei der Produktion von den Phytopharmazeutika bzw. den entsprechenden Pflanzen. Also die Aufgabe der BioPro bei dem Aufbau dieser Netzwerkfachinitiativen halte ich für ausgesprochen wichtig, damit da dann eine quasi neutrale Vermittlerfunktion stattfindet. Und als Baden-Württemberg, als überzeugter Badener, möchte ich auch genau darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass hier eine Führungsrolle übernommen wird im Kontext im Bund, aber auch im Kontext in Mitteleuropa. Denn wir sind nicht die Einzigen, die sich auf diesem Gebiet tummeln. Und Baden-Württemberg hat eben eine sehr stark geprägte Soldierkultur nach Anbau. Und da lohnt es sich, hier über solche Dinge nachzudenken. Baden-Württemberg gilt als ein bisschen als die Arzneikammer Deutschlands, wenn es jetzt um diese Phytopharmazeutika geht. Und diese Firmen, diese Industrie braucht einen sicheren Hintergrund. Von daher, auf Ihre Frage, welche Einstellung wir gegenüber diesen beiden Initiativen haben, wir stehen ausgesprochen positiv dahinter und würden sogar eher sagen, dass diese Rolle, dass diese Aufgabe noch eher ausgedehnt werden soll.
Mit den letzten zwei Fragen unserer kleinen Session würde ich gerne ein bisschen Zukunftsmusik spielen noch, und zwar einmal wieder auf der allgemeinen Ebene und einmal auf der spezifischen Ebene. Herr Trippe, wie geht es denn in Zukunft mit Vertical Farming im Allgemeinen weiter? Was ist da so realistisch? Wo stehen wir in 5 Jahren?
Wie bei jeder Zukunftstechnologie im Aufschwung ist auch um das Vertical Farming in den letzten Jahren ein gewisser Hype entstanden, der sich jetzt ein Stück weit abkühlt. Also da waren tatsächlich Startups und Firmen unterwegs, die wurden zugeschüttet mit Kapital, die haben Milliardenbewertungen bekommen und stehen jetzt aber vor der Insolvenz. Warum? Weil da der falsche Fokus gesetzt wurde, weil man dachte, man hat hier das Allheilmittel an der Hand und hat sich dann in die falsche Richtung verrannt. Also ich denke, die Zukunft des Vertical Farmings liegt jetzt kurzfristig ganz klar darin, sich auf wirklich sinnvolle Anwendungen zu spezialisieren, zu fokussieren und das wirklich auf den Einzelfall abzustimmen. Und bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa, da sehen wir das ganz klar, im Bereich hochwertige mehrjährige Pflanzen, wie beispielsweise die angesprochenen Heilpflanzen. Aber auch jetzt hier wieder der Ausblick auf den Globus, wenn ich nach Arabien gehe oder irgendwo, wo Wasserknappheit herrscht, da ist wieder eine ganz andere Stimmung. Da ist nicht die Energie der Knackpunkt, sondern eben die Wasserverfügbarkeit. Die müssen 95% ihrer Lebensmittel importieren, für die bietet Vertical Indoor Farming wieder ganz andere Möglichkeiten auch zur Selbstversorgung. Und so wird, glaube ich, das ganze Thema einfach jetzt stetig wachsen und wird sich seine Nischen suchen als Ergänzung eben zur konventionellen Landwirtschaft, wo immer auch sinnvoll.
Dann würde ich vorschlagen, Herr Bott, kriegen Sie so ein bisschen das Schlusswort, außer Herr Trippe möchte noch mal ergänzen. Wie stellen Sie sich den Anbau von Heilpflanzen in der Zukunft vor?
Ja gut, Anbau von Heilpflanzen, wie ich bereits vorhin sagte, ist eine interdisziplinäre Angelegenheit. Und von daher würde ich also strengstens empfehlen, dass der Anbau von pflanzlichen Rohstoffen in enger Zusammenarbeit zwischen einerseits der Agrarwirtschaft, der einschlägigen Pharmaindustrie und dem Anlagenbau erfolgt. Ja? Und alle drei Rollen sind in Baden-Württemberg bestens besetzt. Es gibt ganz vitale Interesse, wie ich bereits ausgeführt habe, von der Agrarwirtschaftsseite aus, aber auch von der Pharmaindustrie, von der mittelständischen Pharmaindustrie aus, die eben solche pflanzlichen Rohstoffe verarbeiten. Von daher stelle ich mir schon vor, dass die Zukunft noch stärker dadurch geprägt sein wird, indem hier Zusammenarbeiten lanciert werden, ganz gezielt lanciert werden. Und es ist in dem Zusammenhang immer wieder die Rede von sogenannten Leuchtturmprojekten. Ja, die Landwirtschaft, die Agrarindustrie liebt es nachvollziehbar, wenn sie etwas ausprobieren können, wenn sie etwas anfassen können, wenn sie etwas sehen können. Ja, da kann man 5 Dissertationen drüber schreiben, hat nicht denselben Stellenwert, wie wenn ich eine einzige Anlage habe, wo ich hingehen kann, wo ich reingehen kann, wo ich Erfahrung lernen kann. Und deshalb halte ich es für dringend geboten, dass wir solche Leuchtturmprojekte hier in Baden-Württemberg etablieren, dass wir eine Demonstratoranlage aufbauen, wo auch verschiedene Pflanzen durchaus gezüchtet unter Vertical Farming Bedingungen herangezüchtet werden können. Und ja, es sei mir erlaubt, am Ende zu sagen, die Entwicklungsrisiken, die dabei eben dann entstehen, sind sinnvollerweise untergebracht, wenn da auch eine Risikoteilung mit der öffentlichen Hand da ist, indem eine Förderung erfolgt. Weil ansonsten sehe ich halt doch ein Risiko, dass wiederum andere Marktspieler in Mitteleuropa uns hier dann voran sein werden. Das Stichwort für mich heißt Zusammenarbeit zwischen den drei Feldern, zwischen den drei Marktspielern Agrarwirtschaft, phytopharmazeutische Industrie und Anlagenbau. Wenn die drei zusammenspielen und dann ein Leuchtturmprojekt, eine Demonstratoranlage in naher Zukunft irgendwo zu sehen sein wird, dann glaube ich, lässt sich die weitere Zukunft darauf sehr gut aufbauen.
Also uns ist absolut bewusst, ne, dass die Heilpflanzen, das ist die absolute Königsdisziplin der Agrarproduktion. Wir bohren hier wirklich ein dickes Brett.
Ja.
Aber ich denke, da sind wir auf jeden Fall, also wir haben in Baden-Württemberg, wir haben das Netzwerk, wir haben das Know-how,
ja.
Wir haben die Nachfrage, der Markt ist da, ganz klar. Und wir haben wirklich auch das Engagement, die Motivation, hier was auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das wird für alle Beteiligten eine richtig spannende Angelegenheit.
Ja, wir spüren auch den Zuspruch der einschlägigen Fachleute um uns drumherum, die hier doch immer mehr Interesse zeigen, zu prüfen, anzuschauen, was entsteht hier. Ja? Was entsteht hier im Bereich Vertical Farming von Heilpflanzen? Und da sind wir halt momentan in einer Pacemaking Position und das nutzen wir aus und da fahren wir weiter.
Das würde ich genauso stehen lassen. Mit mir im Gespräch waren Dr. Reinhard Bott und Daniel Trippe von der Vertical Farm Tech GmbH und Mitglieder unserer Netzwerkinitiativen. Vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gern.
Immer mal wieder. Ne?
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Wir haben also gesehen, dass Vertical Farming nicht nur effizient und praktisch sein kann, sondern gerade für Phytopharmaka besonders interessant ist. Weitere Infos zu den Fachinitiativen und unseren Interviewpartnern finden Sie wie immer in der Sidebar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.